Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Ich bin Gabi Fröhlich und ich bin in der kommenden Stunde für Sie da. Kreuzweg, wie das Leiden mich zu Gott führte. Das ist das Thema in unserer Reihe Lebenslinien zum heutigen Fest Kreuzerhöhung. Wir werden die Geschichte eines Mannes kennenlernen, den viele unserer Zuhörer schon seit Jahren von Sendungen an allen möglichen Sendeplätzen kennen, denn er spricht ganz regelmäßig bei uns als Philosoph, aber auch als Arzt und Psychotherapeut. Es ist die Geschichte von Dr. Dr. Boris Wandruschka. In die heutige Sendung haben wir ihn eingeladen, weil der Umgang mit Leid und Schmerz so etwas wie sein Lebensthema ist. Das zeigt sich auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten. So hat er seine medizinische Doktorarbeit im Jahr 2000 zu dem Thema Leidensdruck und Leidenswiderstand geschrieben. Und in seiner philosophischen Dissertation ging es dann 10 Jahre später um die Philosophie des Leidens. Leidenden Menschen begegnet Dr. Wandruschka in seiner psychotherapeutischen Praxis in Stuttgart und er lehrt auch über das Thema als freier Dozent an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Heidelberg. Aber, und das wird uns in der heutigen Sendung besonders interessieren, er spricht über das Thema Kreuz und Leid nicht nur von der theoretischen Warte aus, er musste es schon sehr früh in seinem eigenen Leben durchbuchstabieren. Warum? Und wie? Davon erfahren wir von ihm selber. Und so begrüße ich zugeschaltet aus Freiburg Dr. Boris Wandruschka. Herzlich willkommen, Dr. Wandruschka. Schön, dass Sie hier mit dabei sind.
Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Dr. Wandruschka, heute feiern wir das Fest Kreuzerhöhung. Das ist einem Durchschnittsbürger des 21. Jahrhunderts, der nur wirklich schwer zu vermitteln, warum Christen aus der Betrachtung eines grausamen römischen Folterinstruments ein kirchliches Fest machen sollten. Sie als Philosoph sind es gewöhnt, komplexe Themen in Worte zu fassen, aber das ist ja nun wirklich echt ein ganz großes Thema. Wie würden Sie denn das in wenigen Sätzen zu vermitteln versuchen, wenn Sie jemand ansprechen und sagen, was ist denn das für ein Quatsch?
Nun gut, es hat zum einen natürlich einen historischen Hintergrund. Soviel ich weiß, liegt der Ursprung dieses Festes in der konstantinischen Zeit. Kaiser Konstantin hatte eben beauftragt, die Kirchenanlage in Jerusalem, also die Stätte, wo die Kreuzigung und Grablegung Christi stattfand, zu suchen. Da wurde ja dann die Grabeskirche gebaut und seine Mutter, so die Legende, hat dann das wahre Kreuz gefunden. Das war die Kaisermutter Helena. Das ist also vielleicht der historische Hintergrund, der natürlich schon etwas Religiöses anzeigt, eben dass dem Kreuz und dem Ort der Kreuzigung eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Und das ist ja klar für das Christentum. Die Kreuzigung und natürlich die Auferstehung, das kann man ja nicht trennen, sind der Mittelpunkt, der Höhepunkt der christlichen Religion. Warum? Jetzt komme ich auf Ihre Frage. Warum? Weil an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt zweierlei passiert ist. Ein ganzer Mensch wurde auf grausamste, ungerechte, unrechte Weise ermordet. Es war ja eine Folter, eine Qual. Und zugleich, nach unserem Glauben, ist dieser erniedrigste Mensch, der sich für uns zum Knecht und Sklaven machte, zum Sünder, ist Gott selbst oder Gottes Sohn oder eben mit Gott vereinigt. Also er ist beides. In der Kreuzerhöhung, vor allem nach dem Evangelium Johannes, ist die Erhöhung des Kreuzes, diese physische sozusagen Erhöhung schon 2, 3 Meter in die Höhe, schon die Richtung in den Himmel, zeigt die Richtung in den Himmel an. Und dahinter steht, nach meiner Auffassung, kann man auch nachlesen in meinem letzten Buch, Der Heilige Tausch, dass eben Gott Mensch werden musste, um auch den am tiefsten gesunkenen Menschen noch abholen zu können. Weil eben jetzt, seit dieser Kreuzigung, kann kein Mensch mehr tiefer sinken, nicht mehr schlimmer leiden. Und wenn er sich eben Gott zukehrt, dann darf er auf das Erbarmen Gottes die Erlösung hoffen. Also so vielleicht in Kürze, dass das Kreuz nicht um seiner puren Grausamkeit willen und des Leidens per se verehrt wird. Das Leiden ist immer ein etwas Ungutes, ein Unwert, sondern es ist eine Stellvertretung. Jesus geht sozusagen in die Existenz der völligen Vernichtung hinein, in der wir ja auch stehen. Das nennt man Kontingenz, also wir sind dem nichts ausgesetzt, letztlich dem Tode. Und da hinein ist er eben auch gegangen und holt uns damit ab und sagt damit zu uns, habt Hoffnung, habt Zuversicht, selbst im Angesicht des totalen Nichts gibt es noch eine Alternative, kommt noch was Größeres. Das in Kürze.
Ja, also Gott geht dahin, wo er auch den letzten Menschen noch abholen kann am Kreuz. Ja. Sie haben aber eben auch gesagt, Dr. Wandruschka, an sich ist das Leiden selbst ein Unding, man will es nicht haben. Das scheint ja auch natürlich zu sein, Schmerz und Leiden. Jetzt kommt der Arzt bei Ihnen raus, ist ja medizinisch gesehen auch ein Zeichen, da stimmt was nicht. Also richtig. Es gibt eine
intuitive Abwehr. Ja, nicht nur medizinisch, auch psychologisch, auch anthropologisch, auch metaphysisch. Ja, auch spirituell zeigt das Leiden immer an, etwas ist nicht in Ordnung. Gerade das Leiden Christi am Kreuz zeigt ja auch an, etwas ist nicht in Ordnung. Er hätte ja nie gekreuzigt werden müssen, wenn diese Welt in Ordnung ist. Sie ist eben nicht in Ordnung. Sie ist dem Nichts verfallen durch die Sünde. Und diese Nichtigung, die hebt er eben dann auf. Das heißt, das Leiden ist immer ein Zeichen, irgendetwas stimmt nicht. Und natürlich haben Sie recht, da das Leiden nicht irgendwie eine objektive Tatsache ist, sondern uns bedrängt, stört, verletzt, irritiert, zutiefst ohnmächtig machen kann und auch vernichten kann, wer will das leugnen, haben wir Angst davor, meiden wir es, zu Recht. Ja, es gibt einen ursprünglichen Fluchtreflex, den haben schon die Tiere, haben wir auch. Und das ist gut so. Man soll nicht das Leiden aktiv suchen. Das macht auch Jesus übrigens nie. Er sucht nie das Leiden aktiv, sondern da, wo es sich stellt, wo es unausweichlich ist oder wo es von seinem Vater gefordert wird, dann nimmt er es auf sich. Aber er sagt nie, wow, toll, dass ich endlich gekreuzigt werde. Super. Also Leiden ist kein Selbstzweck, ist erstmal im Kern etwas Wertwidriges, würden jetzt die Ethiker sagen. Aber es kann uns eben trotzdem helfen, zum Beispiel, dass es uns aufrüttelt. Ja? Wenn wir uns verfahren haben in falsche Lebenshaltungen. Nehmen Sie eine Sucht, nehmen Sie irgendeine Sucht, Rauchsucht. Ich habe so einen Patienten, der will davon immer wegkommen, der leidet furchtbar unter seinem Rauchen. Es geht ihm danach immer schlecht, er hat Lungenprobleme und er kriegt panische Angst, weil er schon mal eine schwere Operation an der Lunge hatte. Und er kann es doch nicht lassen. Das heißt, das Leiden zeigt ihm, Junge, also du musst deine Lebenshaltung ändern. Was, wie wir wissen, alle wissen ja, das geht natürlich nicht so leicht. Also da bekommt das Leiden trotz seiner Wertwidrigkeit eine lebensbejahende Funktion, würde ich jetzt mal sagen. So ist es natürlich in der Religion genauso.
Können Sie das erklären, wie das bei der Religion auch ist?
Naja, also nehmen Sie die Evangelien, ja. Johannes der Täufer, der ja recht drastisch vorgeht, also er droht ja massiv. Wie Sie wissen, berühmte Drohreden sind ja schon im Alten Testament weit verbreitet. Die drohen ja nicht, weil sie irgendwie Lust am Leiden oder drohen hätten oder Sadisten wären, sondern weil sie sehen, die Leute, das Volk Israel läuft in die falsche Richtung, lebt falsch, hat sich von Gott entfernt, entfremdet und es muss umkehren. Ja? Das ist ja die große Formel, kehret um, wendet euch um, Metanoia. Aber das machen die Menschen ja nicht, wenn es ihnen einigermaßen gut geht. Ja? Sie nehmen sie die Klimakatastrophe, wer kehrt denn schon um? Nein, erstmal muss es richtig dick kommen. Und da droht er eben mit dem Schlimmsten. Ja. Die Bilder kennen wir ja, die da gebraucht werden. Und auch wir wissen aus unserem politischen Leben, aber auch aus der Psychotherapie, erst wenn der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist, leider, sind wir gewillt aufzuwachen und mal hinzugucken und zu sagen, was stimmt denn hier nicht bei mir, in meiner Familie, in meiner Gemeinschaft, in diesem Staat, auf dieser Welt. Und Gott sagt, bei euch stimmt einiges nicht. Deswegen muss ich euch leider das Leiden zumuten.
Das sind ja das Leiden, das wir ändern können. Sie sind ja in Ihrer persönlichen Geschichte aber auch dem Leiden begegnet, das einfach so da ist und was man nicht einfach so wegkriegen konnte. Gucken wir vielleicht da mal auf Ihre persönliche Geschichte jetzt an dieser Stelle, Dr. Wandruschka.
Und Sie sind ja Jahrgang 19. Sie wollten doch was sagen, glaube ich.
Ja, Sie sind ja Jahrgang 1957, stammen aus Heilbronn am Neckar. Sind in eine Arztfamilie auch hineingeboren worden, der Vater Arzt, die Mutter Hausfrau, und sie waren drei Kinder, sie sind in der Mitte. Also eigentlich 1957, sag mal, der Krieg war schon vorbei, das Allergröbste danach auch, das klingt ja eigentlich nach so in so einen Aufschwung hineingeboren werden. Wie ist Ihnen denn da das Leiden begegnet?
Ja, leider ziemlich dramatisch. Und ich muss was vorwegschicken, damit das Kommende im richtigen Licht steht. Wenn Sie mich vor einem halben Jahr gefragt hätten, also diese Anfrage für diese Sendung gemacht hätten, hätte ich entschieden ausgeschlagen. Warum? Ich glaube, es wäre für die meisten Zuhörer eine zu große Zumutung, eine Überforderung gewesen. Kaum nachvollziehbar, was ich vielleicht heute alles erzählen muss. Das passt nämlich einfach mit dem nicht zusammen, was ich bisher als Bild von mir abgeliefert habe. Daraus darf man jetzt nicht folgen, dass ich bisher irgendwie was vorgespielt hätte. Es war halt nicht Thema, meine eigene Person, mein eigenes Leben, das bis heute unter einem wirklich sehr dunklen Stern steht. Und tatsächlich, also um das nur kurz zu sagen, ich bin schwerbehindert, vielfach schwerbehindert. Ich habe schwerste Erkrankungen, kommen wir vielleicht noch drauf, Unfälle durchgemacht, vor einigen Jahren einen schweren Autounfall. Ein Auto hat mir die Vorfahrt genommen, ich war auf dem Fahrrad. Seither habe ich über 20 Operationen erdulden müssen. Dieses Jahr wieder zwei. Meine Wirbelsäule ist nahezu zerstört. Ich leide unter permanenten Schmerzen, Beeinträchtigungen. Die Grundfunktionen meines Körpers, Schlafen, Essen, Temperaturregelung, ich erzähle jetzt nicht alles, funktioniert nicht mehr richtig, ist äußerst belastend. Kurzum, in gewissem Sinne, und dieser Sinn ist durchaus berechtigt, das werden wir ja gleich sehen, warum, muss ich sagen, ist mein Leben verunglückt. So, und das begann eben mit der Geburt. Da haben Sie ganz recht. Ich bin sicher in so eine Aufschwungszeit hineingeboren. Mein Vater hat es auch ganz tapfer geschafft. Er kam aus dem Krieg zurück, war 7 Jahre immerhin in der Sahara in Gefangenschaft bei den Engländern, schwer traumatisiert, hat trotzdem sich von nichts, der besaß nichts mehr, seine Heimat Böhmen war verloren, hat sich hochgearbeitet zum Arzt. Und ich wurde geboren, und es war eigentlich eine Geburt, die nach menschlichem Ermessen hätte nicht überleben können. Und nach damaligem medizinischem Know-how war man sich eben im Vorgehen nicht ganz klar. Es gab schon die Operation und sie wurde auch schon erfolgreich durchgeführt. Also um es kurz zu sagen, mein Magen war verschlossen. Also ich konnte nichts essen und diese Kinder, die leiden unter Pyloraspasmus, so heißt das, die erbrechen wenige Tage nach der Geburt massiv und hungern aus, trocknen aus und sterben. Das ist eine wahnsinnige Qual. Und heute operiert man die, kleiner Schnitt, und dann ist gut. Mein Vater, der selber Arzt war, hat sich aber dagegen entschieden, leider muss ich sagen, und hat gemeint, wir versuchen es ohne Operation. Das heißt, ich bin weggekommen von der Mutter für viele Monate in das Kinderkrankenhaus bei Heilbronn und man hat mich tropfenweise ernährt, angebunden, mit Valium jeden Tag behandelt, jeden Tag einen Magenschlauch in den Mund eingeführt, um die Säure herauszuholen, literweise, weil sonst der Magen zerstört worden wäre. Das ging monatelang und Sie können sich vorstellen, was aus diesem Menschenkind wurde, ohne Mutter und unter diesen Qualen. Da habe ich also schon zum ersten Mal Qual, Folter. Und jetzt auf der psychologischen Ebene wird es von einem Kind verarbeitet als Ablehnung. Es fühlt sich abgelehnt, es fühlt sich völlig vom Leben und von allem zurückgewiesen. Und das ist genau der Punkt, der als rote Linie durch mein Leben geht. Sie werden es nicht glauben, wir finden da noch einige Beispiele. Also ich habe vieles versucht zu erkämpfen, bin aber immer wieder zurückgeschlagen worden. Nun gut, also ich war ein Hospitalismuskind, so nennt man das. Die sind schwer verängstigt und habe entsprechende Symptome, schwerste Angstzustände, ja schon als 2-3-Jähriges bis zu meinem 30. Lebensjahr mindestens in gewissem Sinne bis heute durchmachen müssen. Und das Essen hat nie richtig gut geklappt. Ich war immer mega mager, aber ich war zäh, ich war ein Kämpfer. Ich bin immer tapfer irgendwie weitergegangen. Das Problem war jetzt aber, durch diese schwere Traumatisierung wurde ich ja sozusagen passiv gestellt. Ich konnte mich nur ergeben. Und das ist meine große Stärke und mein großes Unheil. Ich habe mich immer, also ich habe mich damals ergeben, sonst hätte ich nicht überlebt. Ja, wenn ich irgendwie gekämpft hätte als Baby, wäre ich untergegangen. Ich habe mich ergeben und irgendwie habe ich es überstanden. Aus dieser Haltung wurde der Grundmechanismus meines Lebens, dass ich mich einfach ergebe. Das kann ich wirklich gut. Man kann mich wirklich irgendwo annageln. Ich kann das aushalten und mich ergeben. Aber was fehlt? Es fehlt was Entscheidendes. Ich habe mir immer schwer getan, mein eigenes zu ergreifen. Ich habe es einfach nicht getan. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe das gemacht, was andere wollten. Und da war ich ein Weltmeister, denn ich war, erstens war ich ein sehr hübsches Kind, sehr zart, sehr gebrechlich. Alle haben sich sozusagen in mich verliebt. Und ich habe ganz intuitiv herausgefunden, was deren Wünsche sind. Und die habe ich erfüllt. So bin ich durchs Leben gegangen. Ich habe nie ein eigenes Ziel gehabt. Wenn Sie mich fragen, wie man das so bei Kindern tut, welchen Beruf wirst du mal haben? Ich hatte nie einen Berufswunsch. So. Und deswegen habe ich auch nie mein eigenes gesehen und gefunden und gewählt. Und das hat mich dann mindestens ab der Berufswahl wirklich in eine Katastrophe geführt. Wollen Sie das näher wissen? Das ist jetzt die Frage.
Ja, das genau, weil ich kann mir schon vorstellen, dass mancher vielleicht auch so denkt, ich meine, man hört, dass Sie das wirklich sehr, sehr genau durchgearbeitet haben. Das könnte vielleicht für manchen auch hilfreich sein.
Gut, also es kam dann alle 2 Jahre eine neue körperliche Katastrophe, Krankheit dazu. Ich überspringe jetzt einiges. Dann mit 12, 13, 14 kam etwas Neues, ziemlich Schlimmes. Meine Fußbeinknochen zerfielen spontan. Das ist erstmal, hört sich ganz seltsam an, was soll denn das sein? Wir wussten ja auch nicht, ich konnte nicht mehr laufen. Also die Beine wurden dick, ich konnte nicht mehr gehen. Es tat mörderisch weh. Na gut, man hat natürlich gerönt. Spezialisten an der Universität Tübingen haben gesagt, ja, das sieht nach Krebs aus. Müssen wir operieren, wenn es bösartig ist, beide Beine amputieren. Das sagen sie meinem 12-, 13-Jährigen, der ein super erfolgreicher Sportler war. Auch da wieder, ich habe es ja gekonnt, ich war ja geübt, ich habe mich ergeben. Ich wurde operiert. Schon die Operation war eine ganz, das muss ich wirklich erzählen. Jetzt gehe ich natürlich ins sehr Persönliche, aber ich glaube, es geht nicht nur um mich. Ich will ja auch zeigen, wo Gott eingewirkt hat. Also, ich kam da in den OP-Raum und die Anästhesisten wollten mich narkotisieren und es ging nicht. Alle meine Venen waren kollabiert. Natürlich, ich war ja in Panik. Und die mussten in mir rumstochen, also ich, nach meinem Gefühl waren es stundenlang, bis sie endlich irgendwas fanden. Aber ich dachte, ich zerreiße, ich zerplatze vor Schmerz. Und da habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Dann kam eine Frau, also eine Anästhesistin, nehme ich an, natürlich vermummt von hinten und hat meinen Kopf in die Hände genommen. Und dann plötzlich konnte ich mich komplett ergeben. Die Schmerzen waren zwar da, aber ich habe nicht mehr drunter gelitten. Es war okay. Und ich habe für mich in dem Augenblick gesagt, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich nicht mehr aufwache, dann ist es okay. Dann ist alles in Ordnung. Dann ist wunderbar. Gut, dann war ich weg, dann wurde ich operiert.
Ganz kurz, Dr. Wandusch, um das zu verstehen, was hat den Unterschied gemacht bei dieser Schwester oder OP-Schwester?
Ja, die hat eben, eine körperliche Zuwendung gegeben. Die hat mein Kopf, mein Gesicht in die Hände genommen. Schauen Sie, ich bin dieses Jahr im März wieder operiert worden. Ich bin wieder aufgewacht in einem ziemlich üblen Zustand. Ich war extrem unterkühlt, habe gefroren und ich war auch in einem schweren Angstzustand. Meine ganze Halswirbelsäule war ja aufgemacht worden und ich war ja fast querschnittsgelähmt. Und habe ich eine Krankenschwester gebeten, könnten Sie mir Wärme geben, könnten Sie meine Hand mal halten. Was glauben Sie, was die gesagt hat? Sie hat gesagt, schauen Sie, ich zeige Ihnen, wie das geht. Legen Sie Ihre Hand auf Ihren Bauch. Mein Bauch war aber eiskalt. Das ist eben das Gegenteil. Sie war nicht fähig, eine menschliche Geste zu geben. Weil wenn wir uns menschlich verbinden, dann ändert sich in uns was. Ja? Dann kann ich loslassen, dann kann ich mich ergeben, dann kann ich Vertrauen fassen, dann reagiert auch der Körper wieder anders. Also so wie da als 12-Jähriger war ich eben dann im Reinen geborgen. Und das war nicht das Ende. Ich bin dann aufgewacht, ich kam natürlich ins Krankenzimmer und dann ist was ganz Eigenartiges geschehen. Jetzt müssen Sie wissen, ich bin in einem völlig unreligiösen Elternhaus aufgewachsen. Mutter, Vater war Naturwissenschaftler, völlig hielt das alles für Humbug-Religion. Und meine Mutter war eine kämpferische Antichristin, also eine Nietzscheanerin. Daran sieht man übrigens, dass in meinem Leben fast nichts gestimmt hat. Ich musste sozusagen um alles ringen, es hat einfach gar nichts gestimmt. Falsche Familie, falscher Körper, wie wir nachher noch sehen werden, auch falscher Beruf. Und wie dem auch sei, jedenfalls bin ich dann im Krankenzimmer gelegen und dann passierte etwas, was ich natürlich damals nicht bezeichnen konnte. Aber im Nachhinein war mir klar, was es ist. Ich bin in einen Zustand geraten, also nicht aus eigener Kraft, sondern ergriffen worden. Und es hat mich von innen raus ein solches Licht, eine solche Wärme, eine solche Leichtigkeit erfasst. Ich schwebte quasi im Raum. Es war unendlich weit. Ich war ja ganz allein in diesem weiß gefärbten Raum. Ganz allein. Aber es war unendlich geborgen. Es war nur schön und vollendet und alles war gut. Und ich dachte, oh, so muss es bleiben, ewiglich. Ist es natürlich nicht geblieben. Da ich diese Zustände später und im Leben immer wieder bekommen habe, in gewissen Variationen, weiß ich eben, woher die kommen. Und ohne diesen Zustand hätte ich auch das Folgende nicht durchgehalten. Denn als ich nach Hause kam, kamen 6 schwere Jahre. Ich konnte ja nicht mehr gehen mit den Beinen. Die wurden operiert, aber zum Glück nicht amputiert. Mussten aber.
Das war dann kein bösartiger Krebs.
Genau, der war gutartig und es war aber eine sogenannte aseptische Knochennekrose. Und mein Vater als Arzt musste jeden Tag Cortison in die Gelenke spritzen. Das kann sich ein Mensch gar nicht vorstellen, wie das wehtut. Das ist dann richtig voll geschwollen mit Cortison, bis das Cortison dann wirkt. Und mit Laufen war nichts. Und ich musste alle 6 Wochen einen Gips erst am rechten, dann am linken, dann am rechten, dann am linken, über Jahre tragen. Jetzt können Sie sich vorstellen, ich war im Internat, da wird natürlich Fußball gemacht und Sport und dann kam Tanzkurs, ich konnte nirgendwo teilnehmen. Als ich 17, 18 war, war ich ruiniert, psychisch einfach am Ende, irgendwie völlig zerrüttet. Und trotzdem hat mich was aufrechterhalten, nämlich mit 14, ich war bei den Jesuiten, bin ich der Philosophie begegnet durch Jesuiten. Und habe intensivst mit denen Gespräche gehabt, Philosophie betrieben, Kant, Kierkegaard und alles Mögliche gelesen schon. Und merkte, das hält mich irgendwo. Aber ich wusste auch, wenn ich die Gottesfrage nicht kläre, halte ich nicht durch. Ich muss wissen, ob mein Leiden einen Sinn hat oder nicht. Und da wusste ich, das geht nur, wenn ich weiß, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und da habe ich mich mal tatsächlich auf den Weg gemacht, zu ergründen, ob es Gott gibt und habe mich mit Gottesbeweisen beschäftigt, habe auch selber einen entwickelt, der noch bis heute Bestand hat. Und das hat mir dann Halt gegeben und dann dachte ich, okay, da wird schon ein Sinn drin sein. Ich Ich weiß ihn noch nicht so im Detail, aber ich vertraue darauf. Und das hat mir einen gewissen Halt gegeben. Aber natürlich war es kein glückliches Leben, das können Sie sich vorstellen. Und nun kam der nächste große Schlag. Ich war 17, wurde gemustert, wie das ja so üblich ist, mit 17, 18.
Für die Bundeswehr.
Für die Bundeswehr. Und alle gingen natürlich davon aus, mit den kaputten Beinen und all dieser Geschichte muss ich da nicht hin. Und auch meine Kommilitonen, die besten Sportler, die haben sich da irgendwie mit irgendwelchen Attests vorbeigedrückt. Mein Vater hat für mich einen Attest geschrieben und dann hat die Bundeswehr das abgelehnt und hat uns direkt ins Gesicht gesagt, das ist Betrug, Ihr Vater ist ja Arzt, das hat der getürkt. Da haben wir gesagt, okay, wenn Sie das meinen, dann stellen Sie doch einen Ihren Gutachter zur Verfügung. Kam so, der kam zum selben Ergebnis, mit meinem körperlichen Zustand, mit meiner Psyche ist das nicht mehr zumutbar, das schaffe ich nicht mehr. Und dann haben Sie das Gutachten Ihres eigenen Mannes abgelehnt. Dann gab es ein drittes Gutachten in Tübingen. Ich weiß noch, wie ich da alleine hingefahren bin, hinlaufen müsste mit meinen schmerzhaften Beinen vom Bahnhof. Als der mich sah, hat er dann gesagt, ja, wieso rufen Sie uns nicht an? Wir hätten Ihnen ein Taxi geschickt. Da habe ich gesagt, ja, woher soll ich das wissen? Und der Mann, ich weiß noch, wie er aussieht, ein Professor, hat mich dann im Nachhinein trotzdem tauglich geschrieben. Unverständlicherweise. Kurz und gut, das war vorbei und ich war am Ende, ich war verzweifelt. Ich wusste, ich kann da nicht hin, das schaffe ich nicht, ich schaffe das nicht. Und vor allem psychisch nicht. Sie müssen bedenken, ich war 9 Jahre in einem Internat. Das ist mal noch eine Geschichte für sich. Und jetzt die Vorstellung, nochmal in so einen Verein, wo man sich so unterordnen muss, wo es in den Gruppen alle möglichen Konflikte und Kämpfe und schlimme Dinge gibt. Und das mit meinen Beinen. Also ich wusste nicht ein und aus. Ich saß in der Falle. Ich saß richtig in der Falle. Und dann sagte eben mein Vater, überleg doch, du bist so sehr viel begabt, du hast überall Einsen, du kannst alles machen, studier doch Medizin und dann musst du nicht zum Bund. Und ich sagte, ja, Medizin interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin ein Künstlertyp, ich bin Geisteswissenschaftler, ich liebe die Sprachen, Geschichte, Philosophie, Malen, Musik. Das waren meine großen Stärken. Ich habe mich nie für den Beruf meines Vaters interessiert, obwohl die Praxis im Haus war. Nie, 0,0. Schlussendlich, ich habe nachgegeben. Ich würde sagen, das war der größte Fehler meines Lebens. Jetzt mal rein von mir her gesehen, weil ich bin dann natürlich in ein Boot eingestiegen, was gar nicht zu mir passte, was sich auch im Nachhinein so herausgestellt hat. Ich habe furchtbar gelitten, das ganze Studium. Nicht, weil ich nicht die Noten brachte, da war ich wie immer super. Aber es war nicht meins. Ich war völlig fremd da. Und ich wusste, ich überlebe das nur, wenn ich parallel noch was dazu mache und habe parallel Philosophie studiert. Und jetzt kommt die Fügung Gottes. Ich bin nämlich, obwohl ich einer der Besten in Baden-Württemberg war, sogar ausgezeichnet mit dem Scheffel-Preis, Literaturpreis und vieles andere, bin ich nicht nach Freiburg-Heidelberg-Tübingen versetzt worden, wie ich wollte, sondern nach Homburg. Saar kannte ich gar nicht. Völlig abwegige Uni, nur Medizin, ein echtes Kaff. Gut, ich habe es hingenommen, das ist ja meine Hauptfähigkeit, mich zu ergeben. Aber eine Kommilitonin sagt, du interessierst dich doch für Philosophie. Ich mich auch und du hast ein Auto. Könnten wir nicht zusammen nach Saarbrücken fahren? Ich kenne da einen interessanten Philosophen. Sind wir hingefahren? Ich war also 20, 1977. Und sitze da in einem Hörsaal, so 10, 15 Leute und ein alter Herr, schon an die 80, steht da vorne und macht einen Beweis vom Anfang der Welt. Und ich kannte mich ja gut schon in Philosophie aus. Also zum Beispiel Kants Antinomien kannte ich schon und dachte, was erzählt denn der da? Entweder der ist ein Dinosaurier, der hat seit Kant, ist der stehen geblieben, oder ich stehe vor einem Genie. Denn der Beweis leuchtete voll ein. Und dann habe ich mir seine Schriften besorgt, habe gelesen, habe ihn angeschrieben, angerufen, habe ihn oft besucht. Wir haben uns angefreundet und wir haben dann viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ihn in Italien in den Sommerferien immer besucht, wo er sein Häuschen, so eine Dacia hatte. und wir haben wochenlang zusammen gelebt. Und das war eben der Professor Brandenstein. So. Und da war mir dann klar, okay, das könnte jetzt ein Weg sein. Es geht darum, dass ich diese Philosophie kennenlerne, verstehe und fruchtbar mache. Und da fragte ich mich schon mit 20, 21, wie könnte ich die fruchtbar machen? Und da dachte ich, ja, vielleicht mit dem Thema Leiden. Denn das kommt bei Brandenstein am Rande nur vor. Und ich wusste, das ist ja mein Lebensthema. Subjektiv, existenziell, aber auch als Mediziner wusste ich ja, wenn ich das weitermache, werde ich immer mit dem Leiden zu tun haben. Und habe drei Grundfragen gestellt. Was ist Leiden überhaupt? Woher kommt es? Warum muss es Lebewesen geben, die leiden in diesem Kosmos? Und wie muss man mit Leiden umgehen? Diese drei Fragen, Phänomenologie des Leidens, Metaphysik des Leidens, Ethik des Leidens, habe ich gestellt damals. Und ich wusste, das sage ich hier ehrlich, auch aufgeschrieben in meinen Tagebüchern, um diese Fragen beantworten zu können, brauche ich 40 Jahre. So, stimmte nicht, ich brauchte 45 Jahre. Denn jetzt ist die Wende gekommen. Just jetzt, wo diese Sendung jetzt stattfindet, also seit letzter Woche, bin ich in dieser Forschungsstelle Brandenstein. Jetzt, nach 45 Jahren, gehen Türen auf, das glauben Sie gar nicht. Ich bin 45 Jahre mit diesem Thema abgewiesen worden, aufgelaufen. Bei Kollegen, bei Philosophen, Doktorarbeit und so weiter. Habilitation ist deswegen gescheitert und so weiter. Ich hatte schon bis vor kurzem noch gedacht, okay, lieber Gott, ich bin treu geblieben der Sache, aber soll wohl nichts draus werden, das war's. Und jetzt geht hier die Tür auf.
Natürlich das bedeutet, dass auf. Ihre Forschung dazu, also Ihre langjährige Forschung und das Denken, Nachdenken über das Thema einfach auch einer breiteren Wissenschaft zugänglich wird?
Der Wissenschaft, aber auch den Menschen. Den Menschen ist es früher zugute gekommen. Ich habe Medizin studiert, aber ich war ratlos in den ganzen Medizinstudien, völlig orientierungslos. Mhm. Ich habe halt alles gemacht. Ich war überall gut. Das war nie das Problem. Aber am Ende des Studiums, meine Freunde, der eine wurde Hautmediziner, der andere wurde Psychoanalytiker, der dritte wurde Chirurg. Und ich weiß nicht, was ich soll. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich habe alles ausprobiert hier in Freiburg. Ich war Allgemeinmediziner hier im Hexental. Da habe einem Kollegen geholfen. Ich habe Kinderheilkunde gemacht. Ich habe 2 Jahre 200 Kinder zur Welt gebracht als gynäkologischer Geburtshelfer. Ich war auf der Intensivstation. Ich merkte, alles irgendwie beeindruckend, auf eine Art wunderbar, aber kann ich nicht leisten. Ich bin nicht robust. Sie müssen als Mediziner extrem robust sein. Überlegen Sie mal, in den 2 Jahren Geburtshelfer hatte ich 10 Dienste im Monat, also Nachtdienste. In jedem Nachtdienst 2 bis 4 Geburten und am nächsten Morgen um 7 Uhr 5 Stunden in den OP stehen. Ich bin 40 Mal in Ohnmacht gefallen im OP-Saal. So war das. So war das erwartet worden. Und ich war nicht robust und ich merkte, ich bin am falschen Platz. Dann habe ich gesagt, okay, dass ich Künstlernatur bin, das hat jeder gesehen und gesagt, was ich gemalt habe, gedichtet habe. Das war, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich einen ganz anderen Weg, ich steige aus, obwohl ich Medizinstudium fertig habe, ich höre auf, das wird nichts. Habe eine Pilgerreise gemacht, zu Fuß im Winter nach Tessé. Bin dort angekommen und habe Tessé kannte ich schon lang. Tessé war meine spirituelle Heimat. Da bin ich ja dann auch zum Glauben gekommen, vollends, muss ich noch einfügen. Und nicht nur über die Philosophie, dann eben Tessé, über Frère Roger, den ich persönlich dann kennenlernen durfte. Und ich habe gesagt, ich möchte bei euch eintreten. Dann haben die das geprüft und nach 10 Tagen haben die gesagt, geht nicht. Und dann kam der berühmte Satz, du bist weder für die Ehe noch für die Gemeinschaft berufen. Du musst erst lernen, selbst sein zu können. Das wurde das Motto meines Lebens. Sie können sich vorstellen, dass ich als 30-Jähriger erstmal nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ich war ziemlich ratlos. Nun gut, ich bin dann weitergewandert in die Schweiz, von der Schweiz nach Italien. Und in Bose bin ich dann in einer Gemeinschaft ein Jahr gewesen. Und da habe ich dann leider einen spirituellen Missbrauch erlebt, der mich sozusagen an den Rand gebracht hat. Da bin ich dann, also das war wirklich lebensgefährlich. Ich bin wieder rausgekommen und meine Mutter hat mich an der Grenze abgeholt an der Schweiz. Und ich war schwer krank und ich konnte nicht mehr schlafen. Überhaupt nicht mehr. Ich mache es jetzt ein bisschen kurz. Da kam noch vieles dazu, aber man hat dann entdeckt, dass durch diese lange Wanderung habe ich über 10 Kilo verloren. Nicht weiter tragisch, ich war ja sehr drahtig und sportlich, aber dadurch wurden Schwermetalle freigesetzt und ich hatte eine Schwermetallvergiftung, eine massive. Und die Schwermetalle haben sich im Gehirn abgelagert und haben diese schwere Schlafstörung bewirkt. Und das muss ich jetzt Ihnen hier so sagen, auch wenn es keiner glaubt. Seit meinem 32. Lebensjahr bis heute schlafe ich nicht mehr als 2 bis 3 Stunden. So, jetzt können Sie sich ja vorstellen, was das für ein Leben ist. Und wie soll man da Leistung bringen, einen Arztberuf ausüben, Bücher schreiben? Und trotzdem, ich bin echt ein Kämpfer vor dem Herrn. Ich habe gekämpft, gekämpft, gekämpft und habe irgendwie dann doch noch den Psychotherapeuten hingekriegt. Über viele Jahre, habe ich über 10 Jahre gebraucht. Ich war 7 Jahre arbeitslos wegen dieser Erkrankung, arbeitsunfähig. Und habe halt nebenher so Scheine gemacht und habe schlussendlich doch den ärztlichen Psychotherapeuten hingekriegt, weil ich mir dachte, wenn irgendwie noch irgendwas in der Medizin dann ein Beruf, der eben nicht klassischer Mediziner ist, sondern mehr auf der geisteswissenschaftlichen Seite liegt. Und das ist ja die Psychotherapie. Und das habe ich dann gemacht, habe ich auch hingekriegt, aber immer wieder mit schwersten Unterbrechungen, eben wegen dieser ganzen Erkrankungen. Und musste, ich weiß es nicht, in 10, 20 Kliniken bin ich behandelt worden, Schlaflabors und. Vieles, vieles, vieles. Man hat es nicht bessern können durch gar nichts. Auch spirituell durch Gebete ganzer Klöster, ganzer Gemeinschaften. Ich wusste irgendwann, Gott hat es mir auferlegt, das muss ich einfach aushalten. Die Folge war natürlich, durch diese chronische Schlafstörung kamen dann chronische Störungen. Und etwa seit 15 Jahren, seit mein 50. Lebensjahr ungefähr, fing es dann an. Ich bekam einen schweren Bluthochdruck, dann auch noch bedingt durch diesen Autounfall. Und vor allem, ich begann extrem zu stürzen. Also ich habe mich durch, also es sind hunderte Stürze mit Sicherheit, wirklich schwer verletzt. Und nahezu alle Gelenke sind bei mir beschädigt und wurden, also ich sag's einfach mal, 3-mal die Schultern, 1-mal der Ellenbogen, 1-mal die Hand, 2-mal die Knie, das Sprunggelenk, 3-mal die Wirbelsäule wurden operiert. Die Wirbelsäule wurde jetzt 2-mal versteift. Und so weiter. Also Sie können sich vorstellen, was das bedeutet.
Ja, und, genau, Dr. Wandel, das ist dann natürlich die Frage, die sich dann uns stellt. Also ich meine, wenn man das so hört, das ist ja wirklich eine beeindruckende Aufzählung von auch, was wir als Schicksalsschläge bezeichnen würden.
Genau.
Ja? Und Sie haben den Weg dann zu Gott gefunden. Sie haben uns erzählt von dieser ersten, was Sie wohl inzwischen als Gotteserfahrung lesen in ihrem Leben damals nach dieser Operation und dann eben die in verschiedensten Orten TC und so weiter. Aber ich meine, da drängt sich die Frage ja buchstäblich aus, mein Gott, warum muss ein Mensch so viel abkriegen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie versucht haben, das mit Ihrem Gott auszumachen.
Ja, schon. Das ist nicht so ganz einfach. Das eine ist, wissen Sie, durch diese ganz frühe Erfahrung bei Geburt hat sich in mir ja diese Grundhaltung der grundsätzlichen Zustimmung eingestellt. Sonst hätte ich ja gar nicht überlebt. Das, was ich am Anfang Ergebung gesagt habe. Ich habe mich immer ergeben, ich habe immer zugestimmt. Unabhängig nach der Sinnfrage des Leidens habe ich immer zugestimmt, im Tiefsten. Und natürlich habe ich dann später nach dem Sinn gefragt und den Sinn habe ich natürlich schon auch für mich entdeckt. Also, der eine Sinn war natürlich, jetzt von meiner beruflichen Seite her, dass ich ein Verständnis, eine Einfühlung für Patienten haben kann, wie es selten ein Mensch haben kann. Ich will jetzt wirklich mich nicht loben, weil das ist nicht mein Ding, aber wenn ein Mensch zu mir kommt, entweder sofort oder nach kurzer Zeit, sehe ich auf den Grund seiner Seele. Das ist einfach so. Ich habe einen so geschärften und so tiefen Blick erhalten durch mein eigenes Leid bis an die Grenze, dass ich sehr viel sehe. Ich sehe nicht alles, ich brauche auch Zeit, ich kann mich auch irren. Natürlich habe ich mich auch schon geirrt, natürlich. Aber es ist eine Möglichkeit erwachsen, die, glaube ich, ein gesunder Mensch nie so haben kann. Und das merken die Patienten. Die meisten sagen, sie fühlen sofort, sie fühlen sich verstanden, sie fühlen sich gesehen. Und dann finden wir auch bei ihnen die rote Linie. In dem verworrensten Leben habe ich bisher mit dem Patienten zusammen die rote Linie gefunden. Und das ist ein Teil. Ein anderer Teil, ich bin immer künstlerisch tätig geblieben. Ich habe aus diesem Leiden heraus künstlerische Dinge geschaffen, die leider alle im Keller liegen. Aber da ist schon einiges ziemlich gut. Also Gedichte, Theaterstücke, vor allem auch Bilder, gemalte Gemälde. Und die Philosophie, natürlich, das hatte ich Ihnen ja gesagt, das war mir ja gleich klar. Wenn ich diese philosophische Aufgabe löse, Philosophie des Leidens, Sinn des Leidens, wofür ich 40 Jahre brauchen würde, dann war mein Leiden nicht umsonst. Ja, das ist sozusagen der dritte Teil an der Geschichte. Und da musste ich jetzt wirklich Geduld aufbringen, weil natürlich oft sah es düster aus und ich dachte, nee, da kriege ich kein Ergebnis, das ist zu schwer, das ist zu umfassend. Ich weiß noch, wie mein Professor in Freiburg gesagt hat, das ist viel zu groß, damit können Sie nie eine Doktorarbeit machen, das schafft kein Mensch, da brauchen Sie 10 Leben. Aber irgendwie konnte ich nicht loslassen und ich habe es weitergemacht. Und jetzt ist, Sie werden es nicht sagen, heute habe ich den dritten Band beendet, hier vor meinem PC. Und der vierte Band ist dann der letzte. Also zwei Bände sind jetzt ja gedruckt, der dritte Band kommt jetzt vielleicht nächstes Jahr dann raus.
Dritte Band von?
Philosophie des Leidens.
Philosophie des Leidens heißt es.
Genau, dieses riesige Lebenswerk. Also es scheint so, dass ich es zu Ende kriege. Und das war wusste ich, das ist mein Sinn des Lebens. Das ist die Aufgabe, die nährt mich, die hat mich immer genährt. Wenn ich zum Beispiel unerträgliche Schmerzen habe, und das habe ich oft jeden Tag, dann gehe ich an den Computer und schreibe einfach ein paar Sätze in der Arbeit. Das hält mich, da kommt innerlich ein Kraftzufluss, da weiß ich, das ist Gottes Wille. Wenn ich dem nachgehe und wenn es nur 3 Sätze sind, dann ist es seinem Willen gemäß. Das machst du, das tut dir gut, so kommst du wieder einen Schritt weiter. Und so war es auch. Und schlussendlich bin ich ja durchgekommen jetzt. Wunderbarerweise muss man sagen, obwohl ich eben dieses Jahr wieder auf der Kippe stand, weil jetzt hatte ich ja eine Spinalstenose, also mein Rückenmark war extrem auf 3 mm eingeengt und ich stand kurz vor einer oberen Querschnittslähmung. Und so weiter. Aber auch da kam ich durch und jetzt sitze ich hier in dem schönen Freiburg, habe durch den Herrn Professor Enders diese Gnade vermittelt bekommen. Er ist da entscheidend natürlich für mich gewesen, dass er sagt, mach du diese Forschungsstelle, ich biete dir die Räume, ich biete dir das Formale. Und jetzt plötzlich gehen die Türen auf, in Ungarn, in Italien, in Deutschland fragt man an. Ich fahre in einer Woche nach Ungarn, halte dort Vorträge über all diese Dinge. Also jetzt tut sich was und nach langer Zeit des Jammertals wahrlich, darf ich hoffen. Aber es ist ein schwerer Weg, denn nach wie vor muss ich halt mit 2, 3, 4 Stunden Schlaf auskommen. Und das habe ich gelernt, aber es ist natürlich trotzdem eine Tortur. Das weiß jeder, der mal 3 Tage nicht geschlafen hat. Das weiß jeder, was das bedeutet. Das muss man dann lernen. Sie werden mich nie unduldsam hören oder wirsch. Es wundert die Leute, die sagen immer, wenn ich 3 Tage nicht geschlafen habe, werde ich aggressiv oder depressiv. Das werde ich nicht mehr. Ich bin natürlich todmüde und kaputt und muss eine Pause machen. Aber ich werde nie aggressiv oder gereizt oder depressiv. Ich habe nie Drogen genommen, nie Alkohol genommen, obwohl man das hätte verstehen können, um dieses Leid zu lindern. Medikamente haben mir leider nicht geholfen. Die Schwermetallvergiftung kann man so nicht beheben. Also gut, da muss ich durch. Das Bitterste in meinem Leben ist natürlich was anderes. Auch da sage ich Ihnen jetzt offen, durch diese ganze Geschichte war natürlich es schwer, ein Leben aufzubauen. Es kam ja immer wieder sozusagen ein Schlag rein und hat mir das Genick gebrochen alle paar Jahre. Und ich konnte halt in meinem Beruf nichts aufbauen, also der normale Fortschritt, Oberarzt, Chefarzt. Ich habe Chefarztstellen angeboten gekriegen, hätte ich nie annehmen können in meinem Zustand. Und auch privat. Ich habe mich sehr gesehnt nach einer Partnerschaft, nach einer Frau, nach Kindern, nach Familie. Ich glaube, ich habe ein großes, liebendes Herz. Also jedenfalls, wer mich kennt oder sieht, wie ich mit Kindern umgehe, da verschütte ich mich geradezu, meine Seele. Und das ist das Bitterste für mich, dass die Liebe in meinem Leben keinen Platz bekommen hat. Und aber auch das habe ich versucht, vor Gott zu tragen und zu sagen, wenn das dein Wille ist, trage ich es. Es macht keine Freude, ohne Liebe zu leben, ganz klar. Aber wenn das dein Wille ist, dann ist es eben so. Und dann ist das Opfer eben, ist das ein Lebensopfer in dem Punkt, das auch eben seinen Sinn hat oder noch haben wird. Das ist sicher der schwerste Punkt gewesen, weil, das sage ich offen, ich finde, in diesem irdischen Leben ist die Liebe die Erfüllung, also das höchste Geschenk, die größte Erfüllung, das meiste Leben und ganz bestimmt nicht so solche Bücher, die ich schreibe oder Bilder, die ich male. Das ist alles nichts dagegen. Eine echte Liebe, die wirklich erwidert wird, das ist eben ja, der Himmel auf Erden. Ich weiß, wie prekär die menschliche Liebe ist. Klar, bin ja nicht naiv. Und dass man da auch kämpfen muss und auch Paare, ich habe ja auch hier wieder in Freiburg einige Paare, die ich betreue, dass das alles nicht einfach ist, das ist ja klar. Und trotzdem ist die Liebe, gibt es dazu keine Alternative, finde ich.
So. Vielen Dank, Dr. Wandruschka, dass Sie da uns auch wirklich so ehrlich auch haben in die Tiefen Ihres Lebens hineinschauen lassen. Und ich denke, wir verstehen jetzt nochmal anders, warum dieses Thema, das Leiden, das Kreuz für Sie so existenziell wesentlich ist. Mhm. Ich meine, wir gucken ja oft manchmal so ein bisschen, während wir beschäftigt sind mit anderem, dann auch mal drauf, wenn so ein Festtag ansteht oder wenn das Leiden in unserem Leben halt auch mal aufkreuzt. Das passiert ja jedem Mal. Aber so intensiv wie bei Ihnen, so dass es wirklich ein Lebensmotto wurde, das ist wahrscheinlich selten der Fall. Ich nehme noch so ein bisschen raus aus dem, was Sie zuletzt gesagt haben, dass Gott Ihnen da nicht so eine Antwort gegeben hat im Sinne von Boris, komm, ich erkläre dir mal, wozu das alles gut ist und warum du das alles aushalten musst, aber dass Sie doch sehen, auf der einen Seite, es gibt gute Früchte. Also an den Früchten sehen Sie, dass es einfach auch gute Früchte bringt durch das Einfühlungsvermögen, das Sie in der Therapie besonders brauchen, die Kunst, Ihr philosophisches Arbeiten und so. Mich hat auch angesprochen, dass Sie sagen, dass die Aufgabe auch einfach, also diese Kraft finden im Willen Gottes, Sie empfinden es als Willen Gottes, dieses Werk zu vollbringen und das gibt Ihnen Kraft bei allem, was Sie von allen Seiten irgendwie anficht, ja, sowohl auf Herzensebene als auch auf der körperlichen Ebene und so weiter. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das erzählt haben. Man hat das Gefühl, das ist irgendwie so wie jemand, dem so alles Mögliche genommen wird, nicht? Es werden Ihnen buchstäblich die Beine unterm Leib weggeschlagen. Und dann kommt es ist wie so ein rausgeschält werden, bis noch irgendwie die Mitte stehen bleibt und vielleicht bei Ihnen deshalb auch so besonders deutlich sichtbar ist. Was würden Sie denn sagen? Was ist das Letzte, was mich trägt, wenn aller Halt drumherum wegbricht?
Ja, ich kann jetzt nur mit dem Wort Gott vertrauen. Das glaube ich, das ist meine innerste Erfahrung. Ich kann mich nicht tragen, ich kann meine Existenz nicht tragen, ich kann sie nicht gut machen, ich kann sie nicht vollenden, ich kann das Leid nicht wirklich überwinden, aber ich habe das allertiefste Gottvertrauen, dass Gott das trägt mit Leichtigkeit und dass er es auch zum Guten wendet, dass er auch was draus macht. Und wenn ich nicht diese Liebe hier erfahre, dann erfahre ich sie in ihm. Also da zweifle ich keine Sekunde dran. Wieso auch? Also das hat er uns ja auch zugesprochen. Und das, gut, ich meine, ich habe ja nicht alles erzählt. Ich habe ja zum Beispiel meine Gotteserfahrungen nicht erzählt. Ich habe wirklich intensivste Gottesliebeserfahrungen gehabt. Also vielleicht kann ich das mal in einer anderen Sendung schildern. Da könnten wir uns ja über Mystik unterhalten, was Mystik
sehr
ist.
Sehr gerne.
Und Gott hat schon gewusst, dass er mir eigentlich Unmögliches zumutet, dass das über Menschliches geht und dass er dann auch mit in mein Leben eintreten muss, immer mal wieder. Sonst wäre ich halt einfach gescheitert, komplett.
Also er prüft aber nicht über die Kraft hinaus und im Sinne von mein tägliches Brot, unser tägliches Brot gibt uns heute das, was nur im Moment geht. Für übermorgen ist es schon längst viel zu viel.
So ist es, ja. Und ja, und da, wo es trotzdem drüber hinausgeht, es geht oft drüber hinaus, tritt dann er ein, ja, weil er kann natürlich alles tragen. Also das ist, und da habe ich eben dieses Gottvertrauen. Aber natürlich habe ich auch Zustände der Verzweiflung, wenn mein furchtbaren Schmerzen wieder liegt oder völlig einsam ist. Das würde ich nie leugnen, dass das mich immer wieder einholt und
dass man immer wieder auch dann ist immer wieder an, es ist nicht etwas, was man ein für alle Mal hat.
Nein, das ist nie fertig. Wieder. Ich muss es dann wieder annehmen. Ich muss es wieder ins Gebet tragen. Es hört nie auf, das, solange ich lebe nicht. Das ist doch klar. Und daran hoffe ich, dass ich reife, weil natürlich habe ich auch viele noch unentwickelte Seiten, unreife Seiten und auch
Dr. Wandusch, ich habe ja auch meine Fehler. Wir müssen ein andermal nochmal unbedingt weiterreden. Ja. Das machen wir auch ganz bestimmt aus. Wir spüren schon, das ist ein Thema, das haben Sie 40, 45 Jahre für gebraucht, es zu Ende zu formulieren und wir werden ja bestimmt einige Sendungen brauchen, um es auch dadurch zu buchstabieren. Aber jetzt ist die Sendezeit leider rum heute in dieser Sendung Kreuzweg, wie das Leiden mich zu Gott führte mit Dr. Boris Wandruschka, Arzt, Psychotherapeut, Philosoph und Autor. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Wandruschka, für diese ganz persönlichen Worte, die Sie uns heute geschenkt haben.
Ich danke Ihnen für die sehr schöne Moderation.
Ja, vielen Dankeschön. Dank, sagt auch Gabi Fröhlich, auch Ihnen allen alles Gute und noch einen gesegneten Tag.